Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Eine echte Rampensau werden Sie heute kennenlernen. Eine, die vor Vergnügen quiekt, vorausgesetzt, sie kuschelt mit ihr. Maren Osterbuhr, wie der Name sagt, Buhr-Bäuerin aus Ostfriesland. Und das in 13. Generation. Zusammen mit ihrem Schwein Rosalie ist die studierte Landwirtin ein Instagram-Star. Über 20.000 Follower haben die beiden im Netz. Und so mancher Nordseeurlauber macht extra auf dem Hof Halt, um sie persönlich kennenzulernen. Das brauchen sie nicht. Maren Osterbuhr ist heute unser Gast auf dem runden Sofa. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Moin. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und ich habe ja so ein bisschen gehofft und gedacht, vielleicht bringst du Rosalie sogar mit.
Also der Fahrer wollte sie tatsächlich mitnehmen. Man hätte ja den Sitz ausklappen können. Aber Rosalie wäre, glaube ich, nicht so amused gewesen. Und ich glaube, das wäre für uns alle hier auch ein bisschen zu viel gewesen. 500 Kilo Schwein.
Ja, eben. Die ist nämlich mittlerweile richtig schwer und groß. Ne? Ja. Also ist nicht mehr so ein kleines Ferkelchen.
Nein, absolut nicht.
Die hast du in 5 Jahren richtig hochgepäppelt. Ja. Aber ihr versteht euch? Ihr redet auch miteinander?
Ja, absolut. Also das hört sich ein bisschen bescheuert an, mit dem Schwein zu reden. Ist es aber tatsächlich gar nicht. Die versteht mich ganz genau. Also deutlich besser, als mich jeder Hund verstehen würde. Und ja, die reagiert auch dementsprechend. Ne?
Du hast sie ja auch aufgezogen, aber sie guckt jetzt nicht auch noch zu.
Nein, sie hat keinen Fernseher in ihrem Haus.
Aber die Oma guckt zu.
Absolut.
Absolute Das-Guckerin, hast du mir
jeden
verraten.
Jeden Abend.
Ja, du kommst wahrscheinlich nicht dazu, weil du normalerweise um die Zeit, ja, was machst?
Ich melke.
Du melkst, also von daher,
immer.
Heute mal wie Urlaub hier bei uns.
Ja, heute ist mein Urlaubstag, der erste dieses Jahr.
Ja, und Zeit ein bisschen frei zu machen, denn morgen ist Feiertag. Maren, für dich auch?
Nein. Absolut nicht. Wir haben am Freitag QM, das ist so eine Kontrolle, der gesamte Betrieb wird da kontrolliert, das ist alle 3 Jahre und da ist morgen Feinschliff auf jeden Fall auf dem Programm. Das heißt, hier oder da noch ein bisschen was putzen, gucken, ob man alle Papiere zusammen hat.
So richtig Ruhe ist nie und es war ja auch gerade richtig viel los. Ihr hattet noch Ernte eingefahren.
Ja, tatsächlich. Samstag bis Sonntag haben wir noch unseren Mais gehäckselt, Futtermais für die Kühe.
So in letzter Minute, bevor der große Regen kam.
Ja. Wir hatten den Haufen nachts um 11:45 zu.
Ja.
War ich echt ganz dankbar, weil am nächsten Tag kam dann ja der Sturm und dann halt auch über 20 Liter Regen. Ne?
Ja, ich meine, und Regen ist ja so ein Thema. Ich hatte gestern den Klimaforscher Mujib Latif hier auf dem Sofa. Wir haben auch natürlich über die Klimaveränderungen, Wetterveränderungen und Starkregen gesprochen. Und das hat euch auch gebeutelt, oder?
Extrem. Also dieses Jahr ist eine absolute Katastrophe, was den Regen betrifft. Also so viel Niederschlag hatten wir lange nicht. Mhm. Und das heißt, jede Ernte musste quasi so vom Land geklaut werden. Ne? Also ich gucke mittlerweile ungefähr 10 Wetter, damit ich einigermaßen den Überblick behalte. Und man versucht dann einfach, ja, so gut wie möglich irgendwie hinzukriegen. Aber es ist wirklich sehr schwierig geworden.
Ein tierisches Vergnügen wird das heute bei uns. Aus Ostfriesland ist die Landwirtin Maren Osterbuhr bei uns. Und Nicola Millis und Antje Althoff machen neugierig auf mehr.
Blauer Himmel, satte Wiesen mit glücklichen Kühen, die reinste Postkartenidylle. Ausmisten, melken, Tiere versorgen, jeden Tag immer wieder aufs Neue. Für Maren Osterbuhr beides Alltag. 300 Rinder, 120 Hektar. Die Ostfriesin ist Landwirtin in 13. Generation und das aus tiefster Überzeugung.
Jetzt zeige ich euch jetzt hier meine Jungrinder.
Die Liebe zu ihrem Beruf geht so weit, dass sie davon regelmäßig auf Instagram berichtet.
Ich bin da sehr, sehr transparent und zeige alles. Also zeige sehr viel Schönes, was auf dem Hof immer der Fall ist, zeige aber auch alles, was nicht so schön ist.
Verwaltungskram, Krankheiten, Wetterkapriolen, aber auch viel Kurioses.
Rosalie!
Findelferkel Rosalie zum Beispiel. Plötzlich aufgetaucht, hat sich der Winzling im Nu zum kolossalen, saukomischen Liebling auf Social Media entwickelt. Sie hat wirklich Schwein. Landwirtin Maren Osterbuhr.
Ja, und dass Landleben glücklich macht, sieht man dir an. Du bist auf ganz vielen Aufnahmen immer mit so einem großen Lachen, finde ich.
Ja, mit Tieren zusammen kann man auch nur lachen. Also es ist irgendwie mein liebster Umgebungsort, kann ich gar nicht anders sagen.
Und gerade haben wir gesehen, wie groß mittlerweile Rosalie ist. Mhm. Die ist natürlich gleich noch Thema, aber nimm uns doch erst noch mal mit auf den Hof, damit wir uns auch vorstellen können, wie es da aussieht. Was genau für ein Hof seid ihr?
Wir sind ein Weidemilchbetrieb, melken momentan so um die 130, 140 Kühe, haben aber insgesamt mit Nachzucht und unseren Rentnerkühen, da haben wir auch ein paar von, haben wir so 300 Rinder, bewirtschaften 120 Hektar, haben noch 2 Pferde, ein paar Schafe hobbymäßig, Rosalie natürlich und tatsächlich auch 14 Katzen, die mir alle zugelaufen sind.
Ja. Also du hast ein Herz für alles, was kommt und
alles, was
magst dann nicht
und
sagen,
nee,
wir sind voll.
Ja.
Aber das ist ja schon eine ganze Menge. Aber das heißt, es gibt Nutztiere und die Freudentiere.
Ja, wenn man das so ausdrücken will. Wobei Nutztiere ist für mich so ein schwieriger Begriff. Yeah. Meine Kühe sind meine Mitarbeiterinnen und nicht Nutztiere. Naja, nimmt denen so ein bisschen die Rechte und das möchte ich eigentlich nicht.
Das finde ich total schön, dass du sagst, die Tiere sind deine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Das bedeutet ja auch, Tierwohl steht ziemlich weit oben, denke ich mal, ja. Wenn man so ein Gefühl und so einen Respekt vor seinen Mitarbeitern
ja,
hat.
Ja, ich habe den größten Respekt vor meinen Tieren und dementsprechend haben wir halt auch 2012 die Ställe umgebaut, haben ganz große Strohställe und das ist mir einfach total wichtig, dass die Tiere, die uns ja auch einen Nutzen bringen, die Milch, dass die wirklich ein gutes Leben haben. Ne?
Ihr seid aber kein Biohof.
Nein, denken viele immer, ja. Ist aber tatsächlich nicht der Fall.
Das heißt, glückliche Kühe gibt es auch, wenn kein Bio gemacht wird.
Würde ich behaupten.
Du sagst wir, wer sind wir? Wer ist alles auf dem Hof?
Mein Partner, Jan-Peter, der arbeitet voll auf dem Betrieb. Mein Vater und ich, wir haben eine GbR und meine 93-jährige Oma, die ist auch noch voll mit drin.
Das heißt, ihr teilt euch den Betrieb oder das operative Geschäft. Wie genau und funktioniert das? Weil man hört ja immer, wenn eben der frühere Chef jetzt immer noch mitarbeitet in der neuen Generation, dass es nicht immer ganz so reibungslos ist. Wie ist es bei euch?
Ja, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen klappt das super. Natürlich gibt es immer mal Reibereien. Also die erste Rentnerkuh, das war schon so ein Thema für sich. Das musste man erst mal durchsetzen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kriegen wir das ganz gut hin.
Und ihr habt so eine Aufgabenteilung, glaube ich, ne?
Vereinbart. Ja, mein Partner und ich machen vor allen Dingen alles, was mit den Tieren zu tun hat. Und mein Vater vor allen Dingen so die ganze Landarbeit, alles mit Maschinen. Das ist nicht so mein Ding.
Was heißt denn Rentnerkuh?
Rentnerkuh heißt eine Kuh, die nicht mehr genutzt wird in dem Sinne, die nicht gemolken wird, die einfach bei uns lebt und alt werden darf und ja, einfach so lange lebt, wie sie eben leben kann.
So ein bisschen wie so ein Gnadenhof.
Ja.
Oder
ja,
Ruhe.
Ich hab tatsächlich einen Verein gegründet vor ein paar Jahren, der eben diese Tiere mit finanzieren soll.
Du hast ja auch einen Bullen, glaube ich, der gute Dienste bei euch geleistet hat. Und dann irgendwann aber auch, ich weiß nicht, zu alt war.
Mercedes.
Ja, Mercedes. Wer ist denn auf diesen Namen gekommen?
Der Züchter damals, den haben wir so zugekauft mit dem Namen. Passt da tatsächlich aber ganz gut zu ihm, muss ich sagen. So ein Prachtkerl war das. Hat uns ganz viele tolle Kälber beschert. Aber der wurde halt irgendwann zu schwer, 1,5 Tonnen. Dann war auch einfach dieser Stall, die Fressgitter, die waren einfach zu eng für seinen Kopf. Also der steckte dann regelmäßig fest. Und die Nachzucht von ihm, also die weibliche, die wir behalten haben, die hätte er dann als nächstes wieder gedeckt. Und das geht natürlich gar nicht. Ja. Das heißt, wir konnten ihn auf keinen Fall auf dem Betrieb behalten. Aber wir hatten ihn alle so lieb gewonnen. Und ja, dann habe ich halt versucht, ihn irgendwie anderweitig unterzubringen, als zum Schlachthof zu geben. Ne? Und er ist dann nach viel hin und her auf einen ganz tollen Lebenshof gekommen, ist kastriert worden und lebt da mit einer blinden Kuh zusammen.
Und ist jetzt auch zahm, handzahm zumindest.
Der ist deutlich entspannter geworden, dadurch, dass er kastriert ist, natürlich.
Aber ich kann mir vorstellen, so ein 1,5 Tonnen Tier, was auch noch wild ist, voller Testosteron damals noch, dass den zu vermitteln auch nicht leicht war. Ne?
Ganz schwierig. Mhm. Also ich hätte ihn auch nicht überall hingegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Tier ist halt brandgefährlich, das muss man mal so sagen. Einfach weil er sehr kräftig ist und sehr schwer. Die wollen ja nicht unbedingt jemanden umbringen, ne? Aber die sind einfach durch ihre Masse schon sehr schwierig zu vermitteln dann. Und da muss dann wirklich jemand dran, der auch Ahnung hat.
Aber wie toll, dass es geklappt hat.
In dem
Verein der Wilde Hilde, glaube ich.
Wilde Hilde hat ihn, ja.
Übernommen, ne? Mhm. Wie sieht dein Tag aus, Maren?
Also in erster Linie ganz viel Tiere versorgen, ne? Also ganz normal die Routine arbeiten.
Wann geht's morgens und los?
Ja, so 5:30 meistens, ne? Geht's los, Kühe melken, das ist das allererste. Und dann füttern oder die Kühe auf die Weide bringen im Sommer. Also das ist bei uns ganz wichtig, dass die immer alle auf der Weide sind. Mhm. Und ja, das ist so dieses Tiere versorgen ist der Großteil des Tages. Und dann alles andere, was so drumherum kommt. Ne? Ernte organisieren, Bürokratie.
Ja, das ist auch eine Menge mittlerweile. Ne?
Das ist der Wahnsinn. Also es ist eigentlich als landwirtschaftlicher Familienbetrieb kaum zu stemmen, das alles irgendwie so zu machen, wie es eigentlich sein muss.
Und das sagen ja alle mittelständischen Betriebe, dass es immer mehr wird mit der Bürokratie und der Büroarbeit. Bei euch auch deutlich mehr geworden?
Ja, absolut. Also ich weiß manchmal, ich mache es manchmal nachts. Ne? Also ich habe sowieso einen langen Arbeitstag und dann habe ich nach diesem langen Arbeitstag dann abends noch irgendwelche Sachen, die ich da abzuarbeiten habe, die ich ausfüllen muss. Das ist schwierig.
Und kannst du nachvollziehen, wofür das immer gut sein soll?
Teilweise ist es wirklich ein bisschen schwachsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es sind irgendwelche Formulare oder Sachen, die man ausfüllt, die in irgendeinen Ordner geheftet werden. Die guckt sich nie wieder irgendjemand an. Mhm. Aber sie müssen halt da sein.
Ja, wir regulieren uns irgendwie, ich will nicht sagen zu Tode, aber über auf jeden Fall.
Ja, kann man so sagen.
Dein Partner ist auch von einem Hof aus Nordrhein-Westfalen. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Im Studium. Agrarwissenschaften haben wir beide studiert in Göttingen und haben uns kennengelernt.
Das ist wahrscheinlich Ja, stelle ich mir ganz praktisch vor, wenn er auch Landwirt ist oder Landwirt sein will.
Alles andere wäre halt schwierig geworden. Einfach dadurch, dass wir einen sehr langen Arbeitstag haben, hätte ich nicht gewusst, wo ich da sonst noch einen Partner unterbringen soll, weil einfach die Zeit sonst gar nicht da wäre. Ne? Wir sehen uns so halt immer und das ist total toll. So.
Und er kommt ja auch vom Hof, das heißt, er kennt das auch alles. Genau. War denn klar oder war seinen Eltern das Recht, dass er dann zu dir in den Norden gekommen ist, statt in Nordrhein-Westfalen zu bleiben?
Das passt schon, weil sein Bruder macht den Hof bei sich zu Hause. Und die haben halt keinen Milchviehbetrieb. Also das war für ihn schon ein bisschen Neuland, das Ganze. Aber so das Grundlegende ist ja überall sehr ähnlich. Ne? Und dementsprechend passt das ganz gut.
Ihr habt den Arbeitsalltag zusammen. Ihr habt auch alle Probleme und Herausforderungen zusammen. Und eine große Herausforderung zurzeit ist ja für viele Landwirte die Blauzungenkrankheit. Das ist eine Seuche, die sich seit einem Jahr in Europa ausbreitet und von der auch in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Niedersachsen, also bei uns im Norden, viele Tiere und Höfe betroffen sind. Und Antje Althoff klärt mal auf, was genau das ist.
Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung bei Wiederkäuern. Sie kann vor allem Schafe befallen, aber auch Rinder, Ziegen, Lamas und Alpakas. Zum ersten Mal wird die Krankheit 1905 bei Merino-Schafen in Südafrika entdeckt. Inzwischen kommt sie weltweit vor, im mittleren und nördlichen Europa seit 2006. Übertragen wird die Seuche durch eine bestimmte Stechmückenart, die sogenannten Gnitzen. Diese Mücken fallen die Tiere meist im Frühsommer oder Herbst an, dann, wenn es feucht warm ist. Die Folgen? Etwa 8 Tage nach der Infektion können Fieber, Apathie, Entzündungen der Schleimhäute, Schaumbildung vorm Maul oder eine blaue Zunge auftreten. Daher der Name der Krankheit. Während der Verlauf bei Rindern in der Regel deutlich milder ist, können bei Schafen und Ziegen schwere, schmerzhafte Symptome auftreten. Oft sondern sich diese Tiere dann von der Herde ab, können an dem Virus sogar sterben. Weitreichende Folgen hat die Blauzungenkrankheit auch für die Landwirtschaft. Ist die Seuche in einem Betrieb ausgebrochen, muss ein großflächiges Sperrgebiet eingerichtet werden, was gerade in Exportländern wie Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu einem immensen wirtschaftlichen Schaden führen kann. Für den Menschen aber ist der Erreger ungefährlich. Auch der Verzehr tierischer Fleisch- und Milchprodukte ist bedenkenlos möglich.
Ja, schlimme Situation für die Tiere. Wie ist es bei euch, Maren?
Es war eine Katastrophe. Also wir waren bei uns in der Region so einer der ersten Betriebe, die es, glaube ich, hatten, aber dann ganz massiv. Ne? Also es war, als würde so ein Schalter umgelegt werden. Es war ganz, ganz, ganz furchtbar, weil der gesamte Bestand war von jetzt auf gleich richtig krank.
Also das heißt, wir haben ja gerade gesehen und haben auch noch mal Bilder, die von deinem Hof kommen. Die Kühe haben dann teilweise so grintige Schnauzen, ne, hier. Mhm. Und auch die Schafe ganz apathisch. Hat sich das irgendwie angekündigt? Oder?
Gar nicht.
Obwohl Überhaupt es die nicht. Krankheit ja schon länger gibt. Es ist ja keine Krankheit, die jetzt erst aufgetaucht ist.
In Niedersachsen war es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht akut. Also ich wusste, dass es in NRW ziemlich krass ist. Also das habe ich von vielen Betrieben da auch gehört. Und dann wurde ja Mitte Juni ungefähr wurde dieser Impfstoff freigegeben. Und ich habe dann meine 4 Schafe, da habe ich direkt Impfstoff geordert. Das hat aber auch ein paar Wochen gedauert tatsächlich, bis der Impfstoff dann da war und wir die Schafe das erste Mal impfen konnten. Ich habe die Schafe geimpft, weil das eben bei den Schafen deutlich schlimmer noch auftritt. So wurde immer gesagt. Und das ist bei Rindern, die Verläufe eher leichter und milder sind. Darum wurde auch nicht davon gesprochen, dass die Rinder jetzt unbedingt geimpft werden sollen. Bei uns war es dann wirklich so, das ging los an einem Donnerstag, war das, glaube ich. Da hatte ich zig Frühgeburten. Also die Kühe, die hatten irgendwie nicht großartig aufgeäutert, also keine großartigen Symptome gezeigt, dass sie bald kalben. Und dann hatte ich auf einmal da, ich weiß gar nicht, 4, 5 Kälber. Ach. Die waren alle am Leben. Insofern gut, aber da habe ich mich schon gewundert. Mhm. Und kurze Zeit später ging das dann wirklich auch mit diesen klinischen Symptomen los bei manchen Tieren. Das sieht so ein bisschen sonnenbrandmäßig als erstes aus. Dann kamen Lahmheiten hinzu und da war mir spätestens klar, das ist Blauzunge. Ne? Mhm. Und das war der gesamte Bestand. Also komplett apathisch, haben nicht mehr wirklich gefressen, wollten nicht mehr gehen. Und was jetzt hinzukommt, sind die Aborte. Ne? Also Totgeburten, Frühgeburten.
Bei Rindern und Schafen?
Nee, bei den Schafen nicht.
Mhm. Ich meine, da blutet einem wahrscheinlich wirklich das Herz, wenn man dann morgens, wie du sagst, da in den Stall kommt und sieht, die Welt ist eine ganz andere als gestern noch. Ne? Fühltest du dich denn da unterstützt? Oder völlig allein gelassen, so
klingt
das.
Man ist komplett ohnmächtig, ne? Weil man kann ja diesen Virus nicht behandeln in dem Sinne. Das Einzige, was man machen kann, ist wirklich symptomatische Probleme da irgendwie zu mildern, indem man zum Beispiel Schmerzmittel gibt, Fiebersenker gibt und halt aufpasst, dass das Tier nicht zum Beispiel noch eine Lungenentzündung kriegt oder so. Da könnte man dann antibiotisch noch ran. Aber man kann halt sonst nichts machen, außer einfach zu versuchen, dass die Tiere so gut es geht irgendwie da durchkommen.
Und alles ausgelöst durch diese kleinen Mücken?
Ja.
Und weil es eben wärmer wird und feuchter, gibt es immer mehr von diesen Mücken. Was bedeutet das für die nächsten Jahre? Also selbst wenn ihr das diesmal irgendwann in den Griff kriegt?
Also unser Bestand ist jetzt ja dann durchgeseucht, ne? Weil die haben es so ziemlich alle gehabt. Das heißt, ich musste jetzt auch nicht mehr impfen, hätte ich auch gar nicht gekonnt. Ich hätte ja voll in dieses Infektionsgeschehen hineingeimpft. Aber man weiß ja nicht, ob die Tiere nächstes Jahr dann noch immun sind, weil dieser Virus kann ja durchaus auch mutieren, ne? Kennen wir ja von Corona.
Ja, ja.
Also es heißt halt durchaus, dass das im nächsten Jahr noch mal anders sein kann, wenn es keine Kreuzimmunitäten bei irgendwelchen Impfstoffen geben sollte.
Und das ist ja nur eine, sag ich mal, Herausforderung, die mit plötzlich kommt, mit der du gar nicht gerechnet hast. Über das Wetter haben wir schon gesprochen. Ja. Und dann habt ihr unheimlich Probleme, im Moment, glaube ich, auch Stroh einzufahren.
Ne? Ja, genau. Also es war halt durch das Wetter bedingt einfach, dass die Getreideernte insgesamt deutlich schlechter war. Also nicht nur bei uns oben in der Region. Aber halt der Ertrag des Strohs war halt bei uns so 30% geringer und dementsprechend, wir haben große Strohställe, ist das ein Riesenproblem, ne? Weil das muss einfach irgendwie auch finanziert werden. Man rechnet mit einer Summe X, die man normalerweise braucht an Stroh, aber erstens ist Stroh deutlich teurer geworden und wenn ich jetzt was zukaufen will, was ich muss, kostet das nochmal mehr und das ist echt sehr schwierig.
Um so ein Gefühl für Zahlen zu kriegen, kannst du die laut sagen oder ist das Betriebsgeheimnis? Also was kostet zum Beispiel mehr, dass du jetzt eben Stroh
Also normalerweise haben wir so um 100 Euro die Tonne Stroh gerechnet. Jetzt sind wir bei 150 Euro aufwärts, eher mehr.
50% mehr.
Also das ist schon echt Wahnsinn. Zumal ich eben diese 30% mehr irgendwie noch bezahlen muss. Ne?
Die meisten haben ja ein recht romantisches Bild von Landwirtschaft, vor allem von so einer glücklichen Landwirtschaft, wo die Tiere auf Stroh stehen und Platz ist. Und würdest du sagen, berechtigt oder ist das ein falsches Bild, was viele sich von Landwirtschaft machen?
Ich würde nicht sagen, dass es unberechtigt ist. Also einerseits ist es natürlich irgendwie total romantisch, wenn man seine Kühe auf der Weide hat und es geht ihnen gut. Und ich habe auch ein gutes Gefühl dabei, bei dieser Art von Haltung, die wir haben. Aber darüber hinaus muss man irgendwie wirtschaftlich ja auch existieren können, ne? Und das ist dieses Jahr wirklich schwierig, weil wir einerseits natürlich durch höhere Strohkosten Probleme haben, aber auch die Blauzunge jetzt wirklich massiv Milchleistungseinbußen mit sich bringt. Und das ist echt, das geht richtig ins Geld. Ne?
Da dein Vater ja noch auf dem Hof ist und ihr ja auch in 13. Generation sind, ist das normal? Sind solche Phasen immer? Oder sagt dein Vater manchmal, Mensch, das ist aber auch alles mehr geworden, früher war das anders?
Also sowas wie mit der Blauzunge, das haben wir nie gehabt. Das ist wirklich, dass der gesamte Bestand derart krank ist, das haben wir nicht gehabt zuvor. Klar gibt es mal Missernten oder so, ne? Aber so ist es schon Wahnsinn.
Und dagegen ist man auch nicht versichert oder so? Da muss man
also wir haben eine Ertragsausfallversicherung, die einfach die Milchminderleistung dann irgendwie abfedern kann. Das kriegt man aber nicht jetzt sofort. Das kommt erst nach einem Jahr. Was auch gut ist, weil einfach eine Kuh, die beispielsweise jetzt 2-3 Monate zu früh das Kalb als Abort rausgeschmissen hat, die kalbt ja zum Beispiel jetzt nicht im Dezember und gibt dann 40 Liter Milch. Die kalbt ja erst irgendwann in 10 Monaten oder so frühestens wieder. Und dementsprechend gibt die einfach diesen gesamten Zeitraum weniger Milch. Ne? Und alle, die krank waren, geben auch weniger.
Weil du gerade die Kälber ansprichst, es gibt ja im Leben immer so verschiedene Wege, wie man irgendwo hinkommt, wie man Landwirtschaft betreibt. Und die junge Bäuerin, die uns jetzt Paul Dimitri vorstellt, die arbeitet wie du auch mit ihrem Vater zusammen. Aber die haben eine sehr unterschiedliche Meinung, wie man die Kälber und die Mutterkühe zusammenbringt oder auseinandernimmt.
Kühe produzieren Milch. Eigentlich für ihre Kälber in den ersten 7 bis 9 Monaten nach der Geburt. Damit aber mehr Milch für den Verkauf bleibt, werden Kuh und Kalb meist früh getrennt. Henrike Rath will das auf ihrem konventionellen Bauernhof ändern. Den Wunsch hat sie schon von klein auf.
Ich war stur und ich habe ganz viel geweint und mit dem Fuß auf den Boden gestampft und habe gesagt, Papa, wieso können die jetzt nicht zusammenbleiben? Und er hat gesagt, das geht leider nicht. Der Stall ist nicht dafür konzipiert und das ist auch alles ganz kompliziert und das erkläre ich dir später, wenn du größer bist. Naja, gut, jetzt bin ich größer und ich habe das im Sommer vor 3 Jahren ausprobiert, Kälber und Kühe zusammenzulassen. Und da geht einem einfach das Herz auf.
Den Hof betreibt Hendrikje mit Vater Hanno.
Bisher haben deine Ideen ja alle gut funktioniert. Nur bei dieser Idee bin ich mir nicht ganz sicher. Weil das im Sommer, kann man ja sehen, funktioniert das ganz gut mit der kuhgebundenen Kälberaufzucht. Die fühlen sich ja alle ganz wohl hier auf der Weide. Aber für den Winter brauchen wir einen Stall.
Im Winter kommen ja alle von der Weide wieder in den Stall. Und der Stall ist voll. So, da haben wir keine extra Box für diese Haltung. Noch nicht.
Nee, und dann kommen wir zum Thema Wirtschaftlichkeit.
Ein neues Gebäude kostet. Aber wie soll das finanziert werden? Eine Möglichkeit über den Hofladen.
Entweder wir holen das Geld über den Käse rein. Und die Leute wollen ja, dass die Kälber bei den Kühen bleiben können.
Ja.
Also vielleicht sind die Leute ja bereit, das zu unterstützen, indem sie unseren Käse kaufen.
Oder die Milchtankstelle.
Ja, oder eben über die Milchtankstelle, dass 20 Cent von den 1,20, die der Liter kostet, eben in dieses Projekt fließen.
Die Milchtankstelle im Hofladen. Eine Idee von Hendrikje, die sich schon bewährt hat. Gerade an den Wochenenden. Da werden gerne mal mehr als 60 Liter abgefüllt. Hanno Rath hat Hoffnung.
In Sachen Tierwohl hat sich die letzten Jahre ja viel getan. Und inzwischen sind viele Molkereien auch bereit, für die einzelnen Tierwohlstufen auch unterschiedlich mehr Milchgeld zu zahlen. Wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwann mal Tierwohlstufe Superpremium für kuhgebundene Kälberaufzucht. Dass man sein Geld da irgendwie über den Weg dann auch wirklich wiederbekommt.
Das Projekt ist noch ganz am Anfang.
Es ist klar, dass so ein Traum sich nicht von jetzt auf gleich verwirklichen lässt. Da gehört viel Arbeit dazu, viel Leidenschaft, der Wille. Das macht ja sonst keiner. Aber ich habe da Bock drauf. Ich will es wenigstens versuchen. Wenn dann irgendwer kommt und sagt, warum sind deine Kühe nicht bei den Kälbern, dann kann ich wenigstens sagen, sorry, ich habe alles gegeben, aber es sollte nicht sein. Und bis ich nicht alles gegeben habe, werde ich es weiter versuchen, das irgendwie hinzukriegen.
Ja, gar nicht so leicht, den richtigen Weg zu finden und auch den gemeinsamen zu finden. Hier geht sie jetzt vielleicht einen eigenen Weg. Wofür ihr euch oder wofür hast du dich entschieden, kuhgebunden oder Milchaufzucht?
Also grundsätzlich bin ich genau bei ihr eigentlich. Ja. Ne? Also das ist eigentlich mein Traum, dass wir komplett muttergebunden aufziehen. Also es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man muttergebunden aufzieht oder kuhgebunden mit Ammen beispielsweise. Es ist aber wirklich sehr schwer umzusetzen. Ne? Das muss man ganz ehrlich so sagen, weil die Ställe, die man hat, die sind nicht darauf ausgelegt, dass da Kälber zusätzlich drin wohnen. Ne? Und ich muss eben eine gewisse Kuhzahl melken, damit ich überhaupt in der Lage bin, wirtschaftlich zu existieren. Mhm. Und ich kann ja nicht in einen Stall, der voll ist mit Kühen, zusätzlich noch alle Kälber packen. Mhm. Ne? Das ist wirklich ganz schwierig. Und wir versuchen halt so ein bisschen ein Mittelding. Also wir trennen nicht direkt nach der Geburt. Das nur in irgendwelchen Ausnahmefällen, wie wenn die eine Kuh Milchfieber hat oder so, dann trennen wir direkt, weil es einfach nicht anders geht. Aber ansonsten versuchen wir die erste Zeit, die erstmal zusammenzulassen. Und wenn die Kuh so ein bisschen wieder an diesen Herdeninstinkt, der kommt dann, die wollen dann wieder mit auf die Weide, dann lassen wir die tagsüber halt getrennt und dann abends wieder zusammen. Und irgendwann werden sie dann halt komplett getrennt. Die Kälber kommen dann in große Iglus, also mit mehreren Gleichaltrigen zusammen. Ne?
Von daher ist es ja für dich ganz spannend vielleicht, was Hendrikje, was die jetzt für Erfahrungen macht, wenn sie sagt, nicht nur im Sommer, sondern wir versuchen es irgendwie auch im Winter im Stall. Habt ihr eigentlich untereinander so die Bäuerinnen, die Landwirtinnen in deiner Generation, habt ihr untereinander Kontakt?
Ja, tatsächlich über Instagram ganz viel. Also ich hatte erst relativ wenig Kontakt zu anderen Gleichaltrigen, aber ich habe durch Instagram extrem viele richtig tolle Frauen kennengelernt, die auch sehr ähnlich ticken wie ich. Und da habe ich echt richtig Freundinnen gewonnen.
Und hilft wahrscheinlich auch, ne?
Wenn man sich
einfach auch unter Mädels austauschen kann, weil du hast ja auch Mann und Vater, aber es ist ja dann doch eine Männerwirtschaft, vielleicht auch mal anders mit einem weiblichen Blick darauf
zu gucken. Ja, natürlich. Weil man einfach gewiss anders denkt als die Generation vor uns einerseits. Aber als Frau ist es halt doch noch mal ein bisschen was anderes, in dieser Männerdomäne sich erstmal zu behaupten. Ne?
Ja.
Wird man erst grundsätzlich so ein bisschen skeptisch beäugt.
Wie hat das angefangen bei dir mit dem Instagram?
dass es irgendwie passiert, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also ich war jetzt nicht, habe nicht einen Account aufgebaut mit der Message, ich würde jetzt Öffentlichkeitsarbeit für Landwirtschaft machen. Das ist einfach passiert, weil ich gemerkt habe, also ich hatte den Account so privatmäßig, ich habe immer gerne fotografiert und habe irgendwann angefangen, mein Leben vom Hof so ein bisschen zu teilen. Und da kam halt super viel Resonanz und da habe ich gemerkt, da ist echt eine Gesellschaft, die möchte gerne wirklich so ein bisschen hinter Hoftore gucken und will mehr verstehen und will einfach sehen, wie ist unser Leben, was für Probleme haben wir, was wird warum, wie gemacht. Also das finde ich total wichtig und seitdem habe ich das so ein bisschen intensiviert und es macht auch echt wirklich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, du hast mittlerweile über 20.000 Follower und ich habe es zu Beginn gesagt, auch immer mal wieder Urlauber an der Nordsee, die dann sagen, Mensch, da ist doch Maren mit Rosalie, über die wir gleich sprechen. Da gucken wir jetzt mal vorbei. Ne? Und die klingeln dann und sagen, hallo,
können wir mal gucken? Ja, mich oft einfach kurz vorher dann an. Und wenn ich das irgendwie hinkriege, dann sage ich immer, gar kein Problem. Ne? Weil ich das einfach total toll finde, wenn man dann schon mal in der Gegend ist, dann, dass man auch mal gucken kann.
Hofladen habt ihr auch?
Nee, leider nicht. Mhm. Ich habe mit einem anderen Betrieb zusammen, haben wir eine Kooperation. Die verarbeiten Milch von uns, machen da Käse und Eis draus. Also total toll. Also Hofladen ist ein bisschen mein Traum, unser Traum. Aber wir können es arbeitswirtschaftlich momentan einfach nicht packen. Aber man weiß,
was in der Zukunft eben kommt. Weiß, was noch so passiert. Rosalie spielt auch eine Rolle für den Ruhm, sag ich mal, auf Instagram, weil du wirklich auch ganz süße, zauberhafte Filmchen gemacht hast mit ihr. Wir haben vorhin gesagt, sie war ein Ferkelfindel. Auf einmal war sie da. Wie?
Das ist völlig verrückt. Also das ist echt so eine Geschichte, die erlebt man eigentlich in irgendeinem Film oder Kinderbuch, aber nicht in der Realität. So ein bisschen Märchen. Ne? Rosalie, die ist uns als 5 Kilo frisch abgesetztes Ferkel im tiefsten Winter 2019 zugelaufen. Die saß mitten in unserem Kuhstall. Und unser Kuhstall ist jetzt nicht irgendwie mitten im Ort, der ist außerhalb, also das weit drumherum, gar nichts. Und dann sieht man da so ein mehr tot als lebendig Ferkel und denkt, wow, wo kommst du denn jetzt her? Ne? Und der erste Gedanke war, alle kennen mich, wissen, ich bin ein Tierfreund, hat mir irgendjemand dieses Ferkel da reingesetzt. De facto habe ich aber dann tagsüber, es lag Schnee, gemerkt, dass sie uns zugelaufen ist, weil ich halt Spuren von ihr gefunden habe.
Ja, und wo kam sie her? Von wo ist sie hergelaufen?
Es gibt einen Schweinebetrieb bei uns in der Nähe und der hatte abends zuvor Ferkel umgestallt von einem Stall in den nächsten und da muss sie irgendwo durchgeflutscht sein. Er kann sich selbst nicht erklären. Aber dass sie dann einfach auch so intelligent war, durch diese Pampa, wo einfach nichts ist, über Wege durch den Schnee zu uns in den Stall zu gehen, das finde ich
irre. Hat sie die Kühe gerochen oder den anderen Ahnung. Betrieb
sie hat
gerochen?
Irgendwie hat sie halt Schutz gesucht, denke ich mal, und das ist ihr halt gelungen.
Ja, und wollte der Bauer die dann nicht zurückhaben?
Also es ist halt ein bisschen schwierig von der Hygiene grundsätzlich. Und ich wollte sie dann auch nicht so ganz gerne abgeben.
Also sofort lieber auf den ersten Blick.
Ja, das natürlich. Ne? Also wir wollten insgeheim immer Schweine haben und das ist dann halt einfach so passiert. Ja.
Und Rosalie ist ein Mastschwein.
Ja.
Das heißt, du wusstest oder ahntest damals schon, die könnte auch ein bisschen größer werden.
Ja, aber wie schnell das geht, wusste ich nicht. Also wir haben halt keine Schweine auf dem Betrieb gehabt. Und sie ist halt eine Kreuzung, deutsches Landschwein, deutsche Edelrasse und nicht irgendwas Dänisches. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind die darauf gezüchtet, dass sie mit sehr wenig Futter sehr schnell sehr viel Körpermasse zunehmen. Ja. Und das war irre. Also die ist echt auseinandergegangen wie so ein Hefekloß. Ne?
Also das Gegenteil der Abnehmspritze.
Ja, also sie hat 2 Wochen bei uns in der Küche gelebt, weil es auch einfach total kalt war. Und sie musste ja auch erstmal wieder fit werden. Die war ja mehr tot als lebendig, als wir sie versucht haben aufzupäppeln. Und das war echt Wahnsinn.
Ja, man kennt es ja auch, diese kleinen, nackten, süßen Ferkelchen, wenn die dann so unter Infrarot liegen. Und bei euch musste dieses arme Tier erstmal durch den Schnee, durch die Pampa stapfen, bis in den Kuhstall. Die brauchte wahrscheinlich dann erstmal ganz viel Wärme und vor allem auch ganz viel Liebe.
Ja, man muss vor allen Dingen bedenken, die Tiere in dem Alter, die brauchen eigentlich so mindestens 20 Grad. Ne? Wir hatten minus 8 Grad. Dass die überhaupt überlebt hat, das ist der Wahnsinn.
Also die wollte. Die wollte
die wollte
dir und die wollte auch bleiben.
Ja, und die hat einen halben Tag hat sie gebraucht, bis sie aufgetaut war und dann war sie wach. Und dann ging es rund.
Und jetzt seid ihr unzertrennlich.
Ja, das ist echt so.
Also wir können ja noch mal gleich Bilder von Rosalie sehen. Aber das Interessante ist, sie ist ja jetzt nicht nur ein Instagram-Star, sie ist ja auch ein Filmstar geworden. Mhm. Denn es wurde eine Dokumentation gedreht, in der sie auch mitspielt. Und man muss sich mal fragen, was wäre eigentlich, wenn Schweine sprechen könnten und wenn wir sie verstehen könnten? Dieser Frage ist tatsächlich ein internationales Wissenschaftsteam nachgegangen und hat vor 2 Jahren ein bahnbrechendes Google Translate für Schweinegrunzen entwickelt. Filmemacher haben das Projekt begleitet und Antje Althoff zeigt Ausschnitte aus der Dokumentation, die in der Mediathek jetzt zu sehen ist.
Dumme Sau, mieses Schwein. In der Umgangssprache ist es oft negativ konnotiert. Dabei ist das robuste Borstenvieh alles andere als doof. Im Gegenteil, Schweine sind neugierig, hochintelligent und können miteinander kommunizieren. Das hat jetzt ein dänisches Forscherteam herausgefunden. Mit Hilfe von KI und der Aufnahme von mehr als 1000 Stunden Grunzen auf unterschiedlichen Höfen.
Wir haben den Algorithmus so trainiert, dass er mit einer Genauigkeit von 92% unterscheidet, ob sich ein Schwein in einem positiven, glücklichen oder negativen, ängstlichen Zustand befindet.
Und mehr noch, die Tiere können sich erkennen und sogar grüßen.
Wenn Ferkel ihre Freunde wieder treffen, geben sie diesen Wiedersehensruf von sich. Und wenn sie aufgeregt sind oder frustriert, kommt ein Hochfrequenzruf.
Mindestens 19 Gefühlsrichtungen konnten die Wissenschaftlerinnen so analysieren, mussten dafür monatelang die Aufnahmen Ton für Ton auseinanderfriemeln. Und noch etwas, mit Hilfe einer Art Gesichtserkennung konnte das Team den körperlichen Zustand der Schweine messen. Sind sie gestresst oder entspannt? Wie fühlen sie sich, wenn sie allein oder unter Artgenossen sind, wenn sie wenig oder viel Platz haben oder auf dem Weg zum Schlachthof sind? Wichtige Erkenntnisse zum Thema Haltungsformen. Denn dass Stress die empfindsamen Tiere unglücklich und krank macht, konnte man bislang wohl vermuten. Jetzt aber ist erstmals wissenschaftlich belegt, wie Schweine sich fühlen. Einfach mal zuhören.
Ja, leichter gesagt als getan. Aber die ganze Dokumentation Sprechende Schweine können Sie in der ARD-Mediathek sehen. Und wie gesagt, du bist auch mit drin und vor allem Rosalie. Ja. Was hast du gedacht, als die auf dich zugekommen sind, ob ihr Filmstars werden wollt?
Also ganz grundsätzlich kriegt man ja eine Menge merkwürdige E-Mails, wenn man so einen Instagram-Account hat, ne? Und dann habe ich diese E-Mail gelesen und dachte ich erst, da ist bestimmt jemand, der will dich auf den Arm nehmen. Aber dann habe ich erst mal gegoogelt, wer ist Miki Mistrati, und dann war mir ziemlich schnell klar, er meint das absolut ernst. Und dass aber diese Thematik an sich, also dass Laute von Schweinen übersetzbar sind, ja, das irritiert mich kein bisschen, weil ich kenne ja unser Schwein. Ich weiß ja, wie die sich ausdrückt und was sie damit ausdrücken will, ne? Und dann, ja, gab es einen Videocall, und da war für mich total schnell klar, dass ich wirklich auch Lust habe, da, ja, mit Rosalie mitzuwirken.
Was habt ihr oder was hat das Team denn über Rosalie herausgefunden, was du möglicherweise auch schon wusstest, aber jetzt Wissenschaft belegt?
Ja, das Problem bei Rosalie ist tatsächlich, wir sind so ein bisschen naiv da reingegangen, was diesen Rekorder betrifft. Mhm. Ich habe mir da nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, ich glaube der Regisseur tatsächlich auch nicht, dass es wichtig ist, wo man diesen Rekorder aufhängt. Rosalie hat ihr eigenes Haus, das haben wir für sie gebaut, und sie hat einen riesigen Auslauf, da kann sie rein und raus, wie sie lustig ist. Und in ihrem
wie so
eine Haus,
Hundehütte, nur eine,
ja,
Schweinehütte.
Nur in deutlich größer, also echt ein richtiges Haus. Gedämmt und so weiter. Auf jeden Fall ist sie in ihrem Haus wirklich eigentlich, wir haben das aufgenommen, es war irgendwann im Spätsommer, ja, glaube ich, die ist da, um zu schlafen und wenn sie auf Futter wartet. Mhm. Alles, was positiv assoziiert ist von den Lauten her, das findet bei ihr halt draußen statt. Ne? Mhm. Wühlen, suhlen, wenn Leute kommen, sie besuchen, das ist halt alles draußen. Das ist alles nicht mit drauf. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass diese Datengrundlage so ein bisschen verfälscht ist jetzt bei ihr, weil bei ihr ist nur, ich nörgel, weil Maren ist nicht pünktlich mit Butter drauf.
Also sie nörgelt auch. Sie ist nicht nur
wusste
am Strahlen.
Wusste ich tatsächlich nicht. Also sie ist 0,6%, glaube ich, nur gestresst. Das passt schon. Die, ja, ist wirklich tiefenentspannt. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie rumnörgelt, wenn ich mal nicht ganz pünktlich bin. Die hat ja so ihre festen Zeiten. Ne?
Ja. Aber das Schöne ist, dass das Team auch herausgefunden hat, dass Rosalie wirklich lachen kann.
Ja.
Also sie hat eine richtige Lache.
Ja, das hat sie irgendwie.
Sieht man das, hört man das? Oder?
Ja, das hört sich an wie Lachen, ne? Das ist völlig verrückt. Das ist irgendwann passiert. Also ich lache halt ganz oft und viel mit ihr, weil die einfach so witzig ist. Ja. Und irgendwann ist sie halt angefangen, dass sie da so mit eingestiegen ist. Und ja, ich kann es mir nicht anders erklären, als einfach was sehr Positives, was uns ja verbindet irgendwie. Ne?
Ist sie denn auch wie du Vegetarierin?
Ja.
Muss
also
sie?
Nein,
also
Schweine sind Allesfresser. Also ich könnte der tatsächlich durchaus auch Artgenossen vorsetzen. Das wird sie wahrscheinlich gerne fressen sogar. Ja. Das mache ich nicht. Also das ist von der ASP her, afrikanische Schweinepest, macht man sowas natürlich sowieso nicht. Aber wir ernähren sie vegetarisch. Sie kriegt manchmal so ein bisschen Milch, Brei, aber grundsätzlich viel Obst, Gemüse, ein bisschen Brot. Weil wir einfach auch wollen, dass sie so wenig Kalorien wie irgendwie möglich zu sich nimmt, damit sie eben nicht noch schwerer wird, weil das würde passieren.
Du bist Vegetarierin, dein Mann auch, seid ihr alle?
Ja. Mein Partner.
Aus Überzeugung, weil es euch nicht schmeckt oder weil ihr die Tiere so liebt?
Sowohl als auch. Also ich bin mittlerweile, ich glaube, 24 Jahre ohne Fleisch unterwegs. Habe in der Grundschule, ich glaube, in der zweiten Klasse das erste Mal kein Fleisch mehr gegessen, als ich verstanden habe, was das ist. Aber bei mir kam das tatsächlich so wirklich mit der BSE-Krise damals. Da habe ich viele, viele Bilder
gesehen. Rinder waren diese Bilder, die wir da gesehen haben.
Ja.
Wie lange ist das jetzt her?
Das war 2000 glaube ich. Ja.
20 Jahre.
Und da habe ich einfach gesehen, wie wird in der Welt mit diesen Tieren umgegangen. Also es war mir einfach völlig fremd, weil ich kannte so ein bisschen diese heile Weltbauernhof von zu Hause.
Ja.
Aber was da sonst so abgeht, da hatte ich mir einfach noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich war halt dementsprechend auch deutlich jünger. Ne? Und ja, dann kam das eine zum anderen und ich habe einfach aufgehört, es zu essen und habe es nie vermisst und so ist es geblieben.
Es ist ja irgendwann ja auch eine Gewöhnung, ne? Also dann denkt man gar nicht mehr dran. Wir haben noch mal so ein paar schweinische Fakten trotzdem zusammengestellt. Deutschland ist nämlich, was ich gar nicht wusste, mit über 40 Millionen geschlachteten Schweinen der zweitgrößte Erzeuger der EU. Und wir essen im Schnitt doch fast 30 Kilo Schwein pro Kopf im Jahr. Damit aber nicht genug. Das Schwein hat auch eine historische Relevanz. Welche, das erzählen Ihnen Christian Henningsen und Tilman Bendikowski in einer neuen Folge unserer Filmreihe Das Historisch.
Die Grenze zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein. Jahrhundertelang ist sie umstritten. Im 19. Jahrhundert keimt in ganz Europa Nationalismus auf. In diese Mühlen geraten die Herzogtümer Schleswig und Holstein, beide damals noch an das dänische Königreich gebunden.
Die Herzogtümer Schleswig und Holstein leben auch von ihrer Vielfalt. Im Norden wird Dänisch gesprochen, im Süden Plattdeutsch, an der Westküste Friesisch und wo immer nötig eben zweisprachig. Aber diese Vielfalt war damals schon den Nationalisten verhasst. Der Norden sollte deutsch werden. Genau genommen preußisch. Das Königreich Preußen nutzt eine günstige Gelegenheit, um mit Hilfe der Österreicher die beiden Herzogtümer zu erobern. Auf beiden Seiten sterben in diesem Krieg tausende Soldaten. Hier an den Düppler Schanzen findet 1864 die Entscheidungsschlacht statt. Sie wird später zu einem deutschen Mythos verklärt.
Für Dänemark wird die Schlacht zum Debakel. Ungefähr jeder zweite Däne, der vor Düppel kämpft, so Schätzungen, wird gefangen oder getötet. Ein dänischer Gefreiter berichtet, es dröhnte und hämmerte wie ein Vulkan, der gerade ausbrach, wie der reißende Schlag eines Erdbebens. Schreie und Rufe waren zu hören, schmerzvolles und wahnsinniges Geheul. Von der Schlachtbanke Düppel ist später die Rede, ein Trauma. Dänemark verliert durch die Niederlage ein Drittel seines Territoriums. Das Herzogtum Schleswig geht an Preußen, zwei Jahre später auch das Herzogtum Holstein. Das deutsche Einflussgebiet reicht nun hoch bis Kolding. Nun entflammt eine heftige Debatte darüber, ob man das Zeigen der dänischen Flagge tolerieren solle oder nicht. Preußen lässt es bei Strafe verbieten.
Die Dänen im Land fühlen sich verfolgt und andersherum halten viele sie schlicht für Reichsfeinde, denen sie, mit Verlaub, jedwede nationale Sauerei zutrauen. Und so meldet im Jahr 1881 ein Polizeiposten von Husum nach Berlin, in den Ställen und Gärten der Dänen seien vermehrt rot-weiß-rot gestreifte Schweine aufgetaucht. Mit etwas Fantasie lassen sich auf dem Rücken der Tiere die Farben der dänischen Fahne erkennen, der Dannebrog also. Und so haben die Tiere ihren Namen weg. Dänische Protestschweine. Auch wenn man den Bauern letztlich eine gezielte Provokation nie nachweisen kann, ein nationaler Affront sind diese Borstentiere allemal.
Nach dem Ersten Weltkrieg erhält der Konflikt neue Brisanz. Der Versailler Vertrag schreibt eine Volksabstimmung über die deutsch-dänische Grenze vor. 1920 ist dann entschieden. Nordschleswig wird nun wieder ein Teil Dänemarks. Südschleswig bleibt deutsch. Es sind die heutigen Grenzen der Länder.
Heute gilt der Grenzraum als europäisches Vorzeigebeispiel für den Umgang mit nationalen Minderheiten. Protestschweine braucht niemand mehr. Wenn sich heute hier an der deutsch-dänischen Grenze überhaupt die Gemüter noch erhitzen, liegt dies bekannterweise an einer neuen Sauerei, nämlich dem Wildschweinzaun zur Eindämmung der afrikanischen Schweinepest. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Bäuerlicher Protest mit Schweinen, die Geschichte geschrieben haben.
Oh, Testschweine. Wieder was gelernt, ne?
Ja, wusste ich tatsächlich
nicht. Nee, eben, ich auch nicht. Ich kannte das auch nicht, die Geschichte. Maren, Landwirtin, war das eigentlich dein Traumberuf?
Jein. Also ja. Ich habe das immer toll gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe bis zum Abi eigentlich gesagt, das mache ich nicht. Weil ich habe an meinem Vater gesehen, wie anstrengend das einfach ist, weil man eben nicht in der Lage ist, mal eben Urlaub zu machen, mhm. weil man kein Wochenende hat, weil es wirtschaftlich oft schwierig ist, weil man sehr viel persönlich einfach immer einstecken muss, ne? Weil immer der Betrieb vorgeht. Und habe dann bis zum Abi aber trotzdem nicht gewusst, was ich will. Habe ein Jahr lang gekellnert, aber ganz viel vor allen Dingen auf dem Betrieb gearbeitet. Und das eigentlich, ja, back to the roots. Ne? Also es war wirklich bei mir, eigentlich war klar, eigentlich hätte ich es von Anfang an wissen müssen. Aber
und wenn man solche Bilder sieht, weiß man auch warum. Dann ist ja. der Funke übergesprungen und wie gesagt, 13. Generation. Ganz toll. Schön, dass du uns von deinem Landleben erzählt hast. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
Gerne.
Und morgen, Tag der Deutschen Einheit, gibt es bei uns kein rotes Sofa, aber das Kochstudio mit Bettina und Zora. Und die zaubern ein herbstliches Menü mit deftigen Wirtshausspeisen. Gibt Brennnesselsuppe, Lieblingsspeise von Bergsteigerlegende Reinhold Messner, den hat sie bei der Campingtour kennengelernt, und Grillhändel aus dem Ofen und zum Dessert Kaiserschmarrn mit Birnenkompott. Also wenn das kein Angebot ist. Und dann am Freitag wir wieder mit Hugo Egon Balder. Bis dahin, tschüss, schönen Abend und ein gutes Landesprogramm und vor allem guten Feiertag morgen. Tschüss. Danke und kommt gut heim.